Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
Ja, Dirk, ich hätte gerne einfach nur über ein schönes Fußballspiel gesprochen. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, kann man so sagen. Das hatten wir in der Vergangenheit schon mal irgendwann, als es wichtigen Sieg gab. Und dann wurde doch irgendwie nur wieder über ein anderes Thema gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ja klar, das Thema Krawalle und was damit zusammenhängt, hat natürlich alles überlagert, auch bei uns. Und ja, schade eigentlich, denn das war ein eminent wichtiger Sieg und auch ein Zeichen, was Dortmund setzen konnte. Und das ist natürlich dann leider danach völlig in den Hintergrund geraten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 26. Episode des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr habt ihn schon gehört, der Krampe ist in der Leitung. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen RB Leipzig und ich habe es ja angedeutet, es wäre so schön gewesen, wenn wir wirklich nur über diesen tollen Sieg hätten sprechen können. Aber wir müssen auch über das sprechen, was danach und leider auch davor schon passiert ist. Das war alles andere als eine schöne Sache und wir hätten alle gerne darauf verzichtet. Dann haben wir natürlich auch noch Hörerfragen, die wir in die Sendung mit einbeziehen. Wir gehen auch ein auf den Transfer, der nun endgültig bestätigt wurde von Ömer Toprak. Da war ja auch schon mehr oder weniger seit Wochen klar, dass das irgendwann offiziell gemacht werden würde und wir schauen ein wenig voraus auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen die Hertha. Ja, also zuerst mal zum Sportlichen, Dirk. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, gerade nach dem Führungstor von Borussia Dortmund auch ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, wie ich fand. Allerdings mehr oder weniger nur von einer Mannschaft. Ein bisschen schade fast schon.
Ja, wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass, glaube ich, eine Mannschaft wie Leipzig dann eben doch noch nicht so breit aufgestellt ist, dass sie eben den Ausfall von, glaube ich, 4 absoluten Stammspielern und eben auch Kreativspielern und torgefährlichen Spielern eben 1:1 kompensieren können. Da ist Borussia Dortmund sicherlich schon einen Schritt weiter in seiner Kadergestaltung auch. Und das hat man auch gemerkt. Es war, ja, sagen wir mal, offensiv von Leipzig oder was das Kreieren von Torchancen angeht, war es ein ziemlich enttäuschendes Spiel für das, was Leipzig eigentlich spielen kann. Aber gut, das war eben auch so ein bisschen bedingt natürlich dadurch, dass einige wichtige Spieler gefehlt haben. Und für den BVB eben auf der anderen Seite, ich glaube, man hat es genau richtig gemacht. Man hat sich eben nicht nur auf seine spielerischen Qualitäten verlassen, sondern man hat in erster Linie erstmal den Kampf vorangestellt. Zweikämpfe, es war unheimlich intensiv. Und ja, ich mag solche Spiele eigentlich sehr gerne, wenn es wirklich um jeden Meter Boden geht und wenn sich dann am Ende eben auch die Mannschaft durchsetzt, die vielleicht ein bisschen den größeren Willen hatte. Und das war eben an diesem Tag Borussia Dortmund. Und es war am Ende ein verdienter Sieg, der ja deutlich zu knapp ausfiel, das muss man so sagen.
Thomas Tuchel hat es formuliert als ein 4:0, das als 1:0 verkleidet war. So rum ist es richtig. Und so kann man es, glaube ich, auch sagen, wenn man alleine sieht, was Marco Reus für Chancen ausgelassen hat, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das war aus meiner Sicht die größte Gelegenheit, die er hat liegen lassen, denn da steht er alleine vor dem Torhüter und zieht mit dem linken Fuß meterweit am Tor vorbei.
Ja, hat uns auch überrascht, weil er ist natürlich eigentlich auch einer der Spieler, die vor dem Tor ziemlich die Ruhe bewahren und eiskalt sind, die eine gute Technik haben. Und er hatte insgesamt, glaube ich, 3 Chancen, so kann man es, glaube ich, sagen, und 3 richtig gute Chancen. Und war nicht so ganz sein Tag, glaube ich, am Samstag. Und ich denke mal, das wird ihn am meisten selber dann auch gewurmt haben.
Hat dich die Aufstellung zu Beginn überrascht? Gegen Bayern München hat Thomas Tuchel ja auch schon so spielen lassen, dass er wieder auf die Dreierkette gesetzt hat und erstmal gesagt hat, Jungs, wichtig ist, dass wir stabil in der Defensive stehen, obwohl Leipzig ja wichtige Spieler nicht mit dabei hatte.
Stimmt, hat mich trotzdem überrascht, hast du recht. Ich hatte auf jeden Fall mit Mario Götze gerechnet, das ist ja nun langsam auch ein heikles Thema. Er hat jetzt am Samstag wieder gar nicht gespielt und finde ich, ist eine sehr brisante Personalie auch, weil Götze eben auch ein besonderer Spieler ist mit einer besonderen BVB-Geschichte. Bloß hinterher muss man sagen, hat natürlich Tuchel alles richtig gemacht, Dembélé zu bringen. Damit hatte ich eigentlich gerechnet, wobei eben da auch die Wahl war, Dembélé oder Pulisic. Pulisic hat ja auch nach seiner Einwechslung gezeigt, dass er sofort da ist und dass er es auch verdient gehabt hätte, in der Startformation zu stehen. Ansonsten diese Taktik mit Dreierkette, kommt ein bisschen überraschend, wie du schon sagst. Leipzig haben ja viele offensive und wichtige Spieler dann gefehlt. Trotzdem, es hat hinterher funktioniert und ja, alles richtig gemacht, kann man, glaube ich, sagen.
Das hat Thomas Tuchel in der Tat in diesem Spiel taktisch gemacht, denn es hat funktioniert und es hätte, wie wir es eben schon gesagt haben, deutlich höher ausfallen können. Jetzt hast du gerade Mario Götze schon angesprochen, aber ist ja nicht der einzige teure Neuzugang, der auf der Bank gesessen hat. Das war bei André Schürrle auch so. Ist schon bemerkenswert, dass Thomas Tuchel dann den ganz jungen Akteuren wie einem Christian Pulisic vertraut und sagt, nee, Schürrle und Götze beispielsweise, das sind ja auch Akteure, die das durchaus mitbringen, wenn sie dann hinterher reinkommen, defensiv stabil noch zu stehen und nach vorne Akzente zu setzen. Also das ist schon erstaunlich, dass er dann doch lieber auf die ganz jungen Akteure setzt.
Ja, zum einen ja. Ich finde, wenn das Leistungsprinzip es eben hergibt und wenn die Trainingsandrücke so waren, ist es dann natürlich trotzdem in Ordnung. Auf der anderen Seite hast du recht, es ist ein besonderer Fall. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Spiel für Mario Götze, der ja nicht unbedingt der beste Zweikämpfer auch ist, wo wirklich in jeder Situation es um jeden Meter Rasen ging und vielleicht von daher die Entscheidung gegen Götze dann am Ende gar nicht mal so schwer nachzuvollziehen. Pulisic ist halt einer, der unheimliches Tempo gehen kann und der damit eben auch eine Abwehrreihe aushebeln kann. Götze hat sicherlich andere Qualitäten. Schürrle kann dieses mit dem 1 gegen 1 auch. Ich fand ihn auch in Mainz eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also es ist, wenn man sich den Kader anguckt und wer dann eben noch auf der Bank saß mit dem Shinji Kagawa, wer nicht im Kader stand, Emre Mor und andere noch dabei. Also es ist eigentlich im Moment natürlich der Fall. Man hat sehr, sehr viele gesunde Spieler. Es fehlen eigentlich nur Bender und Rode und Sahin. Und alle anderen drängen in die Mannschaft, drängen in den Kader. Und das gibt jede Woche harte Entscheidungen. Und ja, dann sind die manchmal eben auch so prominent wie jetzt am Samstag.
Wir sprechen gleich noch darüber, ob der Kader eventuell nicht aktuell sogar zu groß ist, denn ein Hörer hat das gefragt, aber dazu später, wie gesagt, mehr. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf das, was Leipzig taktisch angeboten hat, denn man merkt schon bei dieser Mannschaft, die wollen auch nach vorne spielen, das heißt, sie bieten auch Raum zu kontern und dadurch fiel ja auch das Tor, denn Dembélé hatte da auf der Außenbahn extrem viel Platz. Zweimal haben sich die Leipziger Abwehrspieler in dieser Situation sehr unglücklich verhalten, um es mal so zu formulieren. Aber das hat dem BVB sehr in die Karten gespielt, denn aus dem reinen Ballbesitz, den man ja auch sehr selten so wirklich gesehen hat, kam nicht viel, wenn wir ehrlich sind.
Das ist richtig. Es ging aber, das habe ich ja eben schon mal so angedeutet, wirklich auch, was du gerade sagtest, in erster Linie erstmal darum, so ein bisschen Hoheit, Platzhoheit zu bekommen, Rasenhoheit. Und das hat man eindrucksvoll gemacht. Ich erinnere mich an so einen Zweikampf Sokratis, ich glaube, es war gegen Pausen, ziemlich an unserer Seite, an der Ecke, an der Eckfahne fast und wo die ganze Kurve dann aufgesprungen ist, weil Sokratis auch die Zuschauer animiert hat, jetzt auch Gas zu geben und er war jetzt ein Spieler, der diese Energie, glaube ich, die es gebraucht hat in diesem Spiel, er hat sie natürlich total verkörpert und das war sehr beeindruckend und alle anderen haben sich auch mitziehen lassen und mitreißen lassen davon. Sokratis hatte ja auch im Vorfeld eindringlich nochmal appelliert daran, dass man nicht nur besser Fußball spielen müsse eben, sondern auch sehr, sehr viel Energie eben reinlegen müsse. Ja, und ansonsten hat man, glaube ich, eben über diese vielen Ballgewinne, über aggressive Zweikampfführung, hat man eben dann auch einige Nadelstiche setzen können. Das ganz große spielerische Element habe ich auch nicht gesehen, das stimmt schon. Aber ich glaube, das war eben an diesem Tag auch nicht unbedingt gefragt.
Ist Sokratis der neue wahre Führungsspieler von Borussia Dortmund?
Ja, ich habe in der letzten Woche noch irgendwann geschrieben, es fehlt so ein bisschen Führungsspieler, weil er ja eigentlich zwar einer ist, der auf dem Platz natürlich immer die Ärmel aufkrempelt, aber er ist nicht wortstark, er ist eher ein ruhiger Vertreter und von seiner Ausstrahlung und Präsenz jetzt in diesem Spiel her, muss ich sagen, hat er die Rolle wunderbar eingenommen und ja, wenn wir das in jedem Spiel von ihm sehen, dann müssen wir darüber auch nicht reden. Er ist auch einer der erfahrenen Spieler, also ich denke, er kann diese Rolle ausfüllen, aber ja, vielleicht musste er auch ein bisschen in diese Rolle reinwachsen, weil er ja jahrelang eben auch an der Seite von Hummels gespielt hat, der eben unumstritten eigentlich die Nummer 1 war. Und ja, ich denke mal, es kann so weitergehen bei ihm. Und an ihm können sich dann halt eben auch die ganz jungen Spieler aufrichten. Und also er ist eigentlich so ein legitimer Führungsspieler auf jeden Fall.
Kommen wir nochmal kurz zurück zum Taktischen. Ist in der aktuellen Form auch, die die Mannschaft hat und bei diesem Umbruch, Champagnerfußball gegen solche Gegner eigentlich gar nicht zu erwarten?
Nein, würde ich sagen. Und es ist eben auch nicht gefragt. Also man muss gucken, was nützt mir Champagnerfußball, wenn ich nicht in die Zweikämpfe komme, wenn ich sehr viele Ballverluste habe und wenn ich dadurch eben dann mein Spiel auch gar nicht aufziehen kann. Ich glaube, man muss sich erstmal Sicherheit holen über eben eine Hoheit auf dem Rasen. Und die geht vor allem erstmal über Kampf. Und das hat man richtig analysiert. Und das war in diesem Spiel die Tugend, die als erstes kommen muss. Ich glaube, dass man Borussia Dortmund jetzt auch in den nächsten Wochen hoffentlich dann wieder besser Fußball spielen sieht. Aber Gegner stellen sich natürlich auch auf die Taktik ein. Und Thomas Tuchel hat das letztes Jahr ja wunderbar spielen lassen. Dortmund ja ziemlich mit alles an die Wand gespielt mit dem Ballbesitzfußball. Und Gegner lassen sich halt auch dagegen Lösungen einfallen. Von daher muss man sein Spiel natürlich permanent weiterentwickeln. Also ich glaube, es muss von Woche zu Woche eben geguckt werden, was erwartet uns eigentlich für ein Spiel? Wo hat der Gegner seine Stärken und wie können wir darauf reagieren und wie stellen wir uns darauf ein und was ist dann erstmal die Primärtugend? Und das war jetzt an diesem Spieltag sicherlich der Kampf.
Dann lass uns jetzt kommen zu den Vorkommnissen, die ja leider stattgefunden haben. Ich habe da mal so ein paar Adjektive rausgesucht, um das ein bisschen zu beschreiben. Ich fand es peinlich, beschämend, ignorant, respektlos und vor allem auch feige. Beschreibt es das ganz gut?
Ja, wenn wir differenzieren jetzt, zum einen natürlich das, was vor dem Stadion vorgefallen ist. Das war wirklich beschämend, das war peinlich. Ich fand auch das beschämend, was eben im Stadion passiert ist, diese Spruchbänder, die sehr, sehr unter die Gürtellinie gingen zum Großteil. Und ja, das trifft es schon ganz gut. Es hat uns alle ziemlich schockiert und fassungslos auch gemacht. Und vor allen Dingen eben so diese Wut und auch die Polizei hat es ja so formuliert, dieser regelrechte Hass, der da auch friedlichen Leipzigern, die auf dem Weg ins Stadion waren, da entgegenschlug. Das macht uns auch fassungslos. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, weil ja, ich weiß gar nicht, wie man so denken kann und wie man dann auch so handeln kann. Das sind Leute, die teilweise eben mit Kindern einen schönen Nachmittag haben wollten, die ihre Mannschaft unterstützen wollten. Und ich finde einfach, das gehört sich aus Respekt, dass man eben auch akzeptiert, dass das eben dann auch mal eben Anhänger der anderen Mannschaft sind, die da auf dem Platz steht. Denn ohne die könnte man auch nicht Fußball spielen. Dann wäre es ziemlich trostlos, wenn man da alleine auf dem Rasen stünde. Und nee, das waren sehr, sehr schlimme Bilder. Und ja, ich glaube, es wird massive Konsequenzen auch haben. Ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass diese Banner-Geschichte wird jetzt vom Kontrollausschuss ja auch untersucht. Also abgesehen von den strafrechtlichen und zivilrechtlichen Folgen jetzt, die für die Sachen, die vor dem Stadion passiert sind, wird es auch für Borussia Dortmund Konsequenzen haben. Und ich denke, man muss auch seine ganze Fanpolitik überdenken. Und ich glaube, uns droht da demnächst mal ein Geisterspiel mit halbleerer oder leerer Südtribüne. Alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Es wäre überraschend, wenn man jetzt noch in Betracht zieht, dass man ja auch in Mainz diese Bengalo-Thematik wieder aufgemacht hat. Von Fanseite aus völlig überflüssig. Man weiß, dass man noch unter Bewährung steht nach dem DFB-Pokalfinale im letzten Jahr. Trotzdem macht man das wieder. Was ist los mit diesen Leuten? Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, als Jürgen hier zu Gast war im Podcast und ich verstehe es einfach nicht.
Nee, es ist schwer zu erklären und zu verstehen schon gar nicht. Vielleicht interessiert diese Leute wirklich der Fußball nicht. Vielleicht wollen sie nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und egal, was es dann kostet. Und ich kann die Beweggründe nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Und ja, ich weiß nicht, keine Erklärung dafür, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, ob du das Video von Aki Watzke schon gesehen hast, das vor kurzem, also kurz vor unserer Aufzeichnung, online gegangen ist. Ich fand, er sah müde aus, richtig ausgelaugt in dem Video.
Ja, das ist auch, denke ich mal, nicht verwunderlich. Er wird mit Sicherheit keine ruhige Nacht gehabt haben. Das wird auch an ihm nicht abprallen, weil es ja zum einen seinen Verein beschmutzt. Und zum anderen gab es natürlich auch massive Angriffe gegen ihn persönlich. Auch das, denke ich mal, wird ihn nicht so einfach kalt lassen. Nee, den Eindruck hatte ich auch. Er war sehr, sehr aufgewühlt und eben geprägt auch von diesen letzten zwei Tagen und sah nicht gut aus, auf jeden Fall. Und ja, er hat lückenlose Aufklärung versprochen, vielleicht können wir das ja nochmal wiedergeben, weil nicht jeder kann dieses Video ja auch sehen, das ist ja über BVB Total dann auch gelaufen. Er hat wirklich auch hartes Durchgreifen angekündigt. Man hat, glaube ich, erste Täter schon ermitteln können im Stadion. Darum geht es jetzt erstmal, weil außerhalb des Stadions hat der BVB ja auch keine Handlungshoheit. Und in der nächsten Woche will man schon Ergebnisse präsentieren und Ich glaube, man hat versucht, auf einer vernünftigen Ebene mit den Fans zu reden. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal auch Ärger, ich sag nur 12.12, diese ganze Geschichte. Da war man auch sehr weit auseinander. Man ist auf die Fans auch zugegangen. Und ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt erreicht, wo da überhaupt kein Spielraum mehr ist. Und ich glaube, es wird knallharte Strafen geben.
Kann eigentlich nur heißen, lebenslange Stadionverbote?
Ja, also wer eindeutig zu identifizieren ist, für den wird es das geben, der ist raus. Ja, und das ist auch gut so. Ich meine, man muss auch ganz klar mal sagen, man kann jetzt nicht immer nur davon reden, dass es ein kleiner Teil der Fans war oder ein kleiner Teil der Südtribüne war. Ich habe es als Teppich beschrieben. Also es war ja ein Teppich aus Bannern, das sich über die ganze Südtribüne zog. Und ich bin jetzt davon entfernt, irgendwie da Leute in Mithaftung zu nehmen, die da vielleicht unschuldig standen. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich unter so einem Banner stehe, dann will ich auch wissen, was da draufsteht. Und wenn ich damit nichts zu tun haben will, dann sehe ich zu, dass ich da wegkomme. Und ich glaube, da wird es dringend Zeit, dass auch eben diese friedlichen Fans, die es dort sehr viele gibt, dass die mal ein deutliches Zeichen setzen, dass sie sich abgrenzen eben von diesen Leuten. Persönliche Beleidigung unter der Gürtellinie, das hat nichts zu suchen im Sport. Und ich denke, da muss jetzt auch von Fanseite, ich hoffe eigentlich schon am Mittwoch auch, dass es da ein deutliches Zeichen gibt.
Zum Glück steht das nächste Spiel schon wieder auf dem Programm und die Fans können zeigen, dass sie tatsächlich die besten Fans der Liga sind, wie das so oft proklamiert wird. Ich möchte dazu noch was fragen und zwar, kannst du die Fans, die friedlichen Fans verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen ängstlich sind und sagen, ja, wir distanzieren uns zwar davon, aber was soll man in dem Moment machen? Man kann ja den Leuten, die den Banner hochhalten, nicht den Banner aus den Händen reißen.
Das ist schwierig zu sagen, weil ich da zu wenig drin stecke. Ich kann natürlich schon vorstellen, dass es da Drohszenarien gibt, dass da Einschüchterungen laufen, dass da auch eben mit persönlichen Repressalien gedroht wird, damit eben diese breite Masse auch stillhält. Lässt sich leicht sagen von außen, das darf man sich einfach nicht bieten lassen. Aber ich glaube, dass eben diese große Masse an Fans, die ihre Mannschaft unterstützen wollen und die Sport sehen wollen und die ein vernünftiges Fußballspiel sehen wollen und die nicht auf Krawall aus sind, dass die auch eine Wucht darstellen sollten eigentlich. Und es ist schon beschämend, wenn sich eben so eine große Masse von einer relativ kleinen Minderheit eben dann so dermaßen an den Rand drängen lässt. Und das ist für mich schwer zu verstehen. Und ich weiß nicht, inwieweit es eben schwierig ist, da sich Gehör zu verschaffen oder inwieweit es schwierig ist, sich durchzusetzen von Seiten dieser großen Masse an friedlichen Leuten. Weil diese Diskussionen, die wir führen, die wird es auch innerhalb der Fanclubs geben, die wird es wahrscheinlich auch innerhalb der Ultragruppierungen geben, woher man ja auch unterscheiden muss zwischen eben Leuten, die nur auf Krawall aus sind und eben Leuten, die eigentlich bedingungslos ihren Verein unterstützen wollen. Und es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, sehr, sehr schwieriges Thema. Borussia Dortmund ist ja mit seinen Fanbeauftragten auch in diesen Clubs und an dieser Basis und spürt eigentlich und weiß eigentlich, was los ist, aber sie kriegen dieses Problem nicht in den Griff. Das muss man so ganz klar sagen. Wir haben ja seit Jahren auch eine Diskussion über rechtsradikale Tendenzen innerhalb der Fanszene und es ist ein heikles Thema und das wird uns, denke ich mal, auch noch beschäftigen jetzt die nächste Zeit.
Aus meiner Sicht nicht nur ein Fußballthema, sondern auch ein gesellschaftliches Thema. Aber da kann der Verein natürlich dann nichts machen, wie sich die Leute auch außerhalb des Stadions verhalten. Das hast du eben schon angesprochen. Da hat der BVB sowieso keine Hoheitsgewalt und deswegen ganz wichtig, dass auch da Zeugenaussagen getätigt werden, um diejenigen dann ihre Grenzen aufzuzeigen mit juristischen Mitteln, genauso wie sich das auch gehören sollte. Also es war geschmacklos teilweise, es war unter der Gürtellinie, es war, ja, mir fehlen da teilweise ein bisschen die Worte, da bin ich ganz ehrlich. Lass uns das Thema wechseln und auf die Hörerfragen eingehen. Und da wir schon ein bisschen länger sprechen und ich weiß, dass du gut zu tun hast, auch wegen dieser Thematik, möchte ich ein, zwei Fragen rauslassen. Die kommen dann in der nächsten Sendung, versprochen, denn die sind ein bisschen allgemeiner gehalten und deswegen werden wir die nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Eine Frage bezog sich noch auf diese Thematik, deswegen das lassen wir erstmal weg. Muss man für Toprak im Sommer jemand verkaufen? Muss jemand weichen? Fragt Martin.
Das ist schwer zu sagen. Eigentlich ja, man hätte eigentlich einen Innenverteidiger zu viel. Auf der anderen Seite, wenn diese Dreierkette aus drei Innenverteidigern immer mehr in Mode kommt, wie es andere Vereine ja auch schon spielen, hat man keinen über. Und auch angesichts jetzt von Verletzungsanfälligkeiten, ich sage mal nur Sven Bender ist leider immer wieder betroffen, was mir persönlich sehr leid tut. Dann muss man natürlich sich schon wappnen. Und wir hoffen ja jetzt auch, dass Borussia Dortmund auch im kommenden Jahr Champions League spielen wird und die Belastung wird hoch bleiben. Und ich glaube, er ergänzt diesen Kader ganz gut. Ich weiß, dass es auch Vorbehalte gibt. Ist vielleicht jetzt auch nicht so der herausragende Innenverteidiger, aber ja gut, ein Spieler eines Kalibers wie Hummels, der kostet auch dementsprechend mehr. Und ich glaube, es ist eine sinnvolle Ergänzung dieses Kaders. Ich glaube nicht, dass man zwingend jemanden abgeben muss. Es kann natürlich gut sein, dass ein Spieler von sich aus dann herkommt und sagt, okay, die Perspektive für mich ist jetzt nicht so besonders gut. Ich will mich vielleicht verändern. Das könnte also durchaus passieren. Aber im Grunde muss man gerade sich im defensiven Bereich auf jeden Fall noch verstärken. Das ist ja klar, das haben die vergangenen Spiele gezeigt.
Dazu passt auch die nächste Hörerfrage relativ gut. Aus meiner Sicht, schreibt der Hörer, ist der Kader zu groß, siehe Rode, Merino, Mohr und so weiter. Wie bewerten wir denn diesen Punkt, also du jetzt im Speziellen?
Ja, wir hatten aber auch eine Phase, wo dann trotzdem noch so Spieler wie, ich sag mal, Brun Larsen und Brunic auf der Bank saßen oder zum Teil ja sogar auch gespielt haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also natürlich, jetzt im Moment ist der Kader vielleicht ein Ticken zu groß, dass ein Spieler zum Beispiel wie Emre Mor oder eben auch Mikel Merino, den der Trainer ja eigentlich auch wöchentlich jetzt mittlerweile lobt und für seine Entwicklung lobt, dass der dann trotzdem nicht einmal im Kader steht, das ist schon bitter. Und ist sicherlich auch für seine Entwicklung jetzt nicht gerade förderlich. Also wenn die Situation so bliebe, wenn man das prognostizieren könnte, könnte man sagen, okay, wir geben noch ein, zwei Spieler ab. Ja, aber ich erinnere daran, wir hatten mal 10, 12 Verletzte, ist noch gar nicht so lange her. Und da wäre man dann froh gewesen über jeden Spieler, den man noch hatte. Und Bundesligisten planen mittlerweile nicht mehr mit 23 Spielern, so wie es vielleicht noch vor 5, 6 Jahren waren, sondern das sind dann eben schon immer 27 oder 28.
René würde gerne wissen, ob die Mannschaft auch unserer Meinung nach im 3-5-2 am kompaktesten spielt. Das finde ich auch. Teilweise ist ja auch ein 3-4-2-1, je nachdem, wie man es dreht, aber eben diese Dreierkette, wo wir eben schon drüber gesprochen haben.
Ja, finde ich auch. Dreierkette eben mit zwei vorgeschobenen Außen, die dann nach Ballverlust sich nach hinten fallen lassen. Das sorgt für eine Kompaktheit und auch im Zentrum. Weigel noch einen Mann an die Seite zu stellen, ergibt Sinn. Sehe ich eigentlich auch so, ja.
Dann kommen wir im Prinzip mit der letzten Hörerfrage schon zum nächsten Thema, nämlich dem Pokalspiel. Und zwar würde Michael dann gerne wissen, ist der Einsatz von Dembélé am Mittwoch ausgeschlossen oder kann er die Mannschaft zum Sieg flanken?
Ja, das Tor muss man vielleicht auch mal lobend erwähnen, war Weltklasse. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Und ich glaube, Ober hat es ja dann auch nachher so gesagt, beste Vorbereitung eines Treffers, den er je erzielt hat. Ja, ist noch ein bisschen fraglich. Er hat heute nicht trainiert. Es gab jetzt keine weitergehende Auskunft, dass er auf jeden Fall ausfällt, der Dembélé. Er wurde geschont heute, hat nur im Gebäude so ein bisschen was gemacht, ist Fahrrad gefahren, glaube ich. Einsatz momentan nicht ausgeschlossen, aber eben auch noch nicht gesichert. Ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendein Risiko gibt, wird Tuchel ihn nicht spielen lassen. Denn es beginnt jetzt die Zeit der englischen Wochen. Danach kommt nächste Woche ja schon Lissabon. Und wenn man weiterkommen sollte, gibt es im Februar oder Anfang März dann nochmal eine Pokalrunde. Also dann hat man eben diesen großen Kader, um auch mal sagen zu können, okay, dann riskieren wir bei Dembélé erstmal nichts. Aber das, wie gesagt, ist offen.
Was erwartest du dir taktisch vom Spiel gegen die Hertha? Das war ein Spiel in der Bundesliga, was 1:1 ausgegangen ist, wenn ich mich recht entsinne. Relativ kalt war es dann plötzlich nach einem warmen Herbst und auch ein frostiges Spiel damals.
Ja, Hertha sicherlich auch eine Mannschaft, die sich weiterentwickelt hat. Und jetzt haben sie am Wochenende, ja Gott sei Dank auch da aus ihrer Sicht, den Trend so ein bisschen stoppen können. Es wurde ja schon wieder geunkt, dass es eine ähnliche Rückrunde jetzt geben könnte wie im letzten Jahr, als man eigentlich auch auf Champions League Kurs war und dann in der Rückrunde ja richtig abgerutscht ist. Ja, es wird ein typisches Pokalspiel. Also ich glaube, die werden sich nicht verstecken. Die werden natürlich auch gucken, dass sie erstmal sicher stehen. Das ist ja klar. Aber in Dortmund darfst du dich nicht hinten reinstellen. Und sie haben spielerisch dazugelernt. Daran kann ich mich noch erinnern. In diesem Spiel hat mich das ziemlich beeindruckt, dass sie auch gut kombiniert haben. Und wird vielleicht ein bisschen anders als das Leipzig-Spiel, aber auch die kämpferische Komponente, denke ich, die wird auch im Mittelpunkt stehen. Zwingt jetzt das Viertelfinale. Ja, und dann sind es ja noch nicht mehr ganz viele Schritte. Und wenn man sich mal die Statistik in Erinnerung ruft, es hat, glaube ich, bis jetzt erst eine Berliner Mannschaft, Tennis Borussia, richtig, es ins Finale in der eigenen Stadt geschafft.
Oh,
Auf jeden Fall
das
die Hertha noch nicht, ne?
die Hertha Bubis, die Hertha Amateure damals, glaube ich, mit
Oder die
den
Amateure,
Kovac-Brüdern oder den Schmidt-Brüdern, ich weiß nicht
ja.
mehr, Carsten Ramelow und so weiter, die waren mal im Finale, haben aber verloren.
Genau, und die Hertha selbst war noch nie dort und auch noch nicht da, als seitdem das Endspiel immer in Berlin ist. Und ja, ich glaube schon, dass es natürlich gerade jetzt für die Hauptstadtmannschaft auch eben ein großer, großer Anreiz ist, dieses Mal zu schaffen. Es wird ein schweres Spiel, glaube ich. Das kann man so erwarten. Ich hoffe aber, dass eben der BVB auch da so ein bisschen jetzt den Schwung mitnimmt. Man hat heute beim Training jetzt schon gesehen, dass die Mannschaft sehr, sehr locker wirkte, so ein bisschen auch befreit von so einer kleinen Last, vom Druck, der eben auch da war. Und ich denke, die große Qualität sollte sich am Ende auch durchsetzen. Aber man hat es ja in der Runde zuvor gesehen, da hat man sich gegen die Zweitligisten sehr schwer getan. Pokalspiel ist halt immer einmal 90 Minuten und da kann immer alles passieren, ne? Oder fast alles.
Damit hatten wir damals nicht gerechnet, dass das bis ins Elfmeterschießen geht. Ich erwarte wieder ein 3-5-2, du auch. Und ich erwarte Götze und Schürrle von Anfang an, du auch.
Ja, aber das habe ich mit Götze und Schürrle jetzt die letzte, also zumindest mit Götze jetzt schon die letzte Woche gesagt und die Woche davor eigentlich auch. Ich bin gespannt. Also wenn Mario Götze jetzt nicht so schlecht trainiert, dass der Trainer einfach sagen kann, tut mir leid, das reicht einfach nicht. Da muss er ihn irgendwann mal bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gegen die Hertha der Fall sein wird. Schürrle weiß ich nicht. Ich denke, Aubameyang wird auf jeden Fall spielen. Warum nicht? Der ist im Rhythmus und muss man sehen. Ja, die vielfältigen Möglichkeiten, die Tuchel hat, die sind ja bekannt und da ist sehr, sehr viel möglich. Ja, aber also ausgeschlossen ist das nicht. Zumindest Mario Götze hoffe ich eigentlich auch mal, dass er mal die Chance bekommt, weil entwickelt sich ansonsten ja auch fast schon zu einem Drama.
Ja, es ist ein bisschen schade. Heute gab es wieder irgendwelche lustigen Artikel dazu, dass die Bank ja in München bequemer gewesen wäre als die in Dortmund. Also
Ja.
ist ein bisschen traurig eigentlich, wenn man das Potenzial kennt, was Mario Götze hat.
Definitiv. Und er hat sein Potenzial ja nicht irgendwie hergeschenkt. Er ist immer noch ein guter Fußballer. Und ich glaube, er muss einfach mal so einen Befreiungsschlag landen. Er muss auch Vertrauen spüren. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch so eine Komponente. Natürlich wird das an ihm nagen, wenn er jetzt dreimal hintereinander nicht in der Startelf stand. Zweimal hat er gar nicht gespielt. Also man darf sicherlich keine Wunderdinge von ihm erwarten. Aber vielleicht muss der Trainer ihm einfach auch mal zeigen, ich stehe hinter dir und du bist mein Mann für ein paar Spiele. Ja? Und das Gefühl habe ich leider im Moment nicht. Und woran das liegt, weiß ich nicht. Ob es da irgendwie intern Probleme gab zwischen den beiden oder ob eben die Trainingsleistungen jetzt so schlecht waren, dass Tuchel gar nicht anders konnte. Das ist jetzt Spekulation. Vielleicht sagt der Trainer ja morgen mehr dazu.
Spätestens am Mittwoch gegen 19:45 Uhr, weil Anpfiff ist, glaube ich, um 20:45 Uhr, werden wir wissen, wie es aussieht, ob er in der Startelf steht gegen die Hertha. Ich würde es mir sehr wünschen, denn ich glaube, dass er auch spielerisch eine gute Komponente reinbringen würde gegen so eine defensivere Mannschaft. Gut, Dirk, ich weiß, du musst wieder arbeiten. Deswegen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, um mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des RNBVB-Podcasts. Alle Informationen wie immer unter ruhrnachrichten.de oder bei Twitter. @RNBVB. Dirk Rampe findet ihr dort unter @DirkRampe und mich unter @SaschaStaat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann.
Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.